Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Pure fucking Metal!
Moin Moin, ich bin Dominik Rothe.
Und ich bin Jan Wischkowski und ihr hört den Metal.de Podcast.
Hier sprechen wir über Heavy Metal, alle Subgenres und werfen den ein oder anderen Blick über den Tellerrand.
Außerdem geben wir euch Einblicke in unseren Redaktionsalltag, womit wir heute wieder mal beim Thema wären.
Ja, denn wir haben ja ein ziemlich umfangreiches Special kürzlich online gestellt zum Thema Zukunft der Konzert- und Eventkultur und dazu auch zahllose Interviews geführt, damit das Ganze auch ein bisschen Substanz hat. Und über den Artikel wollen wir heute mal ein bisschen sprechen.
Ja, weil manche möchten das ja vielleicht einfach in Kurzfassung sich anhören oder noch unser beider Sichtweise auf das ganze Ding etwas im Detail hören. Ja, also, Dominik, wie fandst du denn die Arbeit am Artikel?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Wir waren ja auch beide aktiv involviert in die Entstehung dieses Artikels so. Also das sind hier jetzt alles First-Hand-Erfahrungen. Wie fand ich's? Ich fand's auf jeden Fall, ich sag mal, erstmal ein bisschen aufbauend, als ich so die Interviews dann langsam gelesen habe und dann auch der Artikel immer mehr zustande kam, weil sich doch abzeichnete, dass trotz aller Schwierigkeiten, die ja Corona-bedingt immer noch herrschen in der Live-Branche, die meisten, mit denen wir jetzt gesprochen haben, doch eher einen optimistischen und oder kämpferischen, eine optimistische und oder kämpferische Einstellung an den Tag legen bezüglich der Zukunft. So, da war jetzt niemand, der irgendwie sagt so, ah, um Gottes Willen, eigentlich ist hier Hopfen und Malz verloren und das wird nie wieder wie früher. So, es waren ja doch alles, also gerade zumindest die Interviews, die ich jetzt so im Kopf habe, die selber aus der Branche, von Leuten aus der Branche stammen, waren ja doch alle sehr optimistisch, dass wir zu einem Konzertbetrieb wie vor Corona irgendwann zurückkehren werden, auch wenn sich alle einig waren, dass das wahrscheinlich noch so 1,5 bis 2 Jahre dauern wird, bis es soweit ist.
Ja, also bei den Ergebnissen oder bei der Auswertung sehe ich das ähnlich. Also ich fand es total gut und wichtig, was in Teilen gesagt wurde. Also besonders im Gedächtnis geblieben ist mir Janes Aussage dazu bezüglich steigender Preise und so weiter. Das ist ja einer der Kernpunkte, der mir sehr am Herzen lag bei der ganzen Artikelgeschichte. Ob irgendwann tatsächlich Kultur zum Luxusgut wirkt und die Aussage, dass, wenn das so ist, man sich von dieser Gesellschaft, wie wir sie kennen, verabschieden sollte, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also wenn es wirklich zum Luxusgut werden würde und man eben, finde ich, auch diese Zusammensetzung auf Konzerten und Festivals aus verschiedensten, ich nenne es mal trotzdem Schichten oder Berufsklassen oder Bildungsklassen nicht mehr hat, dann wäre das, finde ich, dramatisch. Also dann geht, glaube ich, auch nicht nur im Metal ganz schön viel verloren.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso, weil was du da gerade ansprichst, ich muss zugeben, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber hieß ja letztes Jahr, also vergangenes Jahr wurde ja sehr viel immer über systemrelevante Berufe gesprochen und dann kamen ja immer viele Stimmen, die sagen, ja, Kultur ist auch systemrelevant und ich finde gerade das, was du jetzt gesagt hast, untermauert das ja schon sehr, weil Kulturveranstaltungen ja über alle Grenzen hinweg irgendwie Menschen zusammenbringen, die sonst vielleicht niemals irgendwie in ein Gespräch kommen würden oder Zeit miteinander verbringen würden und somit ja auch so, wie soll ich sagen, so Trennungen, die anderswo in unserer Gesellschaft ja dann doch oft bestehen zwischen Menschen, da dann irgendwie so ein bisschen verloren gehen und das ja auch so den Zusammenhalt in der Gesellschaft, in der wir leben, irgendwie stärken kann, wenn eben Menschen bei Kulturveranstaltungen zusammenkommen, die sich sonst vielleicht nicht über den Weg laufen. Und dann auch Möglichkeiten haben, so irgendwie vielleicht auch Vorurteile gegenüber manchen Menschen, die sie dann tatsächlich im echten Leben mal treffen, abzulegen. Im besten Fall.
Absolut. Also dazu würde ich dann allen Zuhörern auch das Interview mit Buddy vom Rockharz empfehlen, der nämlich wirklich explizit auf dieses soziale Kit, das gerade Festivals haben, für die Gesellschaft eingeht. Und ich halte das auch für wichtig. Also ne, es wird ja viel dann irgendwie jetzt aktuell dann auch wieder über Fußball diskutiert und dass da Zuschauer zugelassen sind. Da gilt ja Ähnliches. Ja. Wobei da diese Luxusgesellschaft ja schon weiter vorangeschritten sind. Also Stadionpreise für Bundesligaspiele sind inzwischen auch nicht mehr das, was sie früher mal waren.
Aber das ist ja in der Event- und Kulturbranche auch schon länger so. Also das kommt in den Interviews ja auch oft durch. Diese Tendenz zu immer höheren Preisen ist ja jetzt nichts Neues so. Corona wird das jetzt nur voraussichtlich ja nochmal in so eine Art Turbogang schalten. Allein schon, weil alle Bands ja kompensieren müssen, was sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren an Geld nicht verdienen konnten. Oder wenn es dann hinterher 2 Jahre oder 3 Jahre sind, je nachdem, wie lange es noch dauert, dann ja auch immer mehr. Und ich sag mal, klar, so im Metal kannst du schon noch irgendwie für 20 Euro oder was dein Underground-Konzert mit dann im Underground-Rahmen bekannten Bands gucken. Aber wenn du halt, also im Vergleich zur Bundesliga jetzt, wenn du dann halt zu Metallica willst, bezahlst du ja dann auch schon deine 80 oder 100 Euro oder mehr. Und für Festivals wie das Wacken Open Air oder so ja dann auch Unsummen. Mittlerweile im Vergleich zu vor 10 Jahren oder so.
Ja, also das stimmt auch. Ich finde das ja auch, also die Entwicklung ist natürlich so. Aber ich finde halt, dass sich die Festivalpreise schon trotzdem noch orientiert haben. Also an den Gästen orientiert so ein bisschen. Ja. Ne? Also wenn du jetzt Wacken nimmst, natürlich ist das irgendwie teuer. Also aufs Bullet City will ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber das Wacken an sich, oder was heißt teuer? Es ist verglichen mit anderen Festivals relativ hochpreisig. Aber du hast, glaube ich, auch eine sehr hohe Anzahl an Wacken-Stammpublikum, das halt im Sommer auch nur zum Wacken fährt.
Klar.
Während manche andere natürlich noch Festival-Hopping macht. Und da finde ich jetzt so, wenn ich jetzt, ne, das Summer Breeze hat heute, während wir diese Folge raus oder aufnehmen, gerade quasi announced ihr Jubiläumsevent. Und da ist zumindest der Early-Bird-Preis bei 150 Euro, was sich verglichen mit von vor 5 bis 10 Jahren, glaube ich, auch immer noch teuer anfühlt.
Ja.
Allerdings finde ich das für 4 Tage irgendwie volles Bühnenprogramm und so weiter und Camping inklusive relativ okay. Also das, ne, das kann sich in meiner Wahrnehmung kann sich das auch ein
ja, klar.
Schüler leisten. Also ich will jetzt nicht jeden einschließen, weil wie wir wissen, gibt es ja leider auch noch immer viele Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Aber im Regelfall sollte sich das dann auch ein Schüler noch leisten können.
Ja. So ein Early Bird für Summer Breeze vielleicht schon, aber so ein Wacken Open Air Ticket für 250 Euro kann sich da, glaube ich, niemand leisten, der gerade, also außer man hat da ewig lange drauf gespart, so klar, irgendwie gibt es ja immer Möglichkeiten. Aber ich weiß nicht, ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als ich mit 16 auf mein erstes Wacken gefahren bin, haben wir, glaube ich, damals 80 oder 100 Euro für ein Ticket bezahlt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn das zu dem Zeitpunkt 250 gekostet hätte, weiß ich nicht, ob ich dann damals dahin gefahren wäre so, und ob ich mir das irgendwie hätte zurechtbiegen können.
Ich garantiert nicht. Also ich weiß, dass, also mein erstes Festival war ja irgendein Full Force, ja. Also bis Full Force damals noch. Und ich glaube, da hat das Ticket 60 Euro gekostet.
Ja.
Und das, also, ne, und mit der gesamten Verpflegung, die man sich, also ne, damals hast du dir dann noch deine 5-Minuten-Tirin eingepackt und dein Wasser mitgenommen und so. Und hast auf dem Gelände selbst nichts ausgegeben, aber selbst das hat ja schon Kosten produziert plus Anfahrt. Also es war dann, aus Schülersicht war das damals auf jeden Fall schon viel Geld. Deswegen, also ich will es gar nicht abstreiten, aber ich glaube, dass die Preisentwicklung noch in einem Rahmen stattfindet, zumal es ja genügend Alternativen gibt. Ich muss ja nicht nach Wacken.
Ja, das stimmt natürlich, aber manche wollen ja. Also ich meine, das Festival ist ja jetzt schon so ein Beispiel für ein Festival, das auch einfach einen Ruf hat. Also wenn du ganz gerade frisch anfängst, dich für Metal zu interessieren, garantiere ich dir, ist das das erst wahrscheinlich Lecker. Sogar erste Festival überhaupt, mit dem du irgendwie in Kontakt kommst.
Höchstwahrscheinlich. Also würde ich auch gar nicht abstreiten. Aber dafür fahren sie ja auch trotz allem immer noch relativ mächtig dann auf und der Name zieht mit und so weiter. Also
das stimmt.
Ne, das ist, ich glaube, also jetzt mal platt gesagt, um mal kurz beim Fußballvergleich zu bleiben, für ein Spiel, also für ein Bayern-München-Spiel gibt es ja immer noch, selbst bei Auswärtsspielen, haben die Heimteams ja dann immer schon noch so Sonderkonditionen. Mhm. Das heißt, wenn du Bayern-München spielen willst, zahlst du garantiert mehr, als wenn du Arminia Bielefeld spielen siehst.
Ja.
So, und jetzt so ganz platt gesagt, das ist halt, kann man auch zu Recht wahrscheinlich drüber streiten, aber das ist ja einfach eine normale Marktentwicklung.
Ja, ja, klar.
So. Ganz, ganz blöd gesagt. Aber das, also das, ich glaube, das, worauf es bei der Frage ja abzielte, ist, kommen jetzt einfach solche hohen Kosten auf Veranstalter zu, dass sie ja gar keine andere Alternative haben, als die Ticketpreise richtig krass anzuziehen. Ja. Und da waren ja noch alle so ein bisschen, ja,
vorsichtig, aber ich glaube, das wird halt so kommen. Also, und ich will da jetzt auch gar nicht, also nur damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, auch die Ausführung gerade, ich will da gar nicht den Veranstaltern vom Wacken oder sonst welchem Festival jetzt einen Vorwurf machen. Mir ist halt schon klar, dass die irgendwie auch immense Kosten haben, die sie irgendwie wieder reinholen wollen und am Ende ja dann auch Geld damit verdienen wollen, damit es das Festival dann auch weiterhin gibt. So, ne? Also mir ist ja klar, woher diese Kosten kommen und warum die Tickets so teuer sind, das verstehe ich ja alles. Aber ich sehe das halt schon. Also du hast gerade Bullhead City schon kurz angesprochen, das kostet jetzt quasi genauso viel, wie sonst das normale Wacken Open Air gekostet hat und hat aber ein bei weitem nicht so prominentes Line-Up, was ja auch in der aktuellen Situation völlig verständlich ist. Aber wenn ich mir jetzt dann hochrechne, wie teuer dann ein normales Wacken, falls dann Hygienebestimmungen wie jetzt in ähnlicher Form noch existieren werden, um das dann mal in voller Kapazität wieder machen zu können, also wie teuer soll das denn dann werden? So, ne? Das ist dann halt meine Frage.
Ja, also das, worauf ich nämlich da, also beim Bullet City auch nochmal wollte, also theoretisch bist du, glaube ich, wenn du da campen willst, bist du irgendwie bei rund 350 Euro. Ja. Und da ist ja auch explizit ausgeschrieben eine Servicegebühr für Corona-Maßnahmen.
Das muss ich denen ja lassen, das fand ich sehr gut, dass sie das so transparent gemacht haben, was wo, also wo das herkommt.
Genau, absolut fair, ja. Aber das jetzt mal so final gesehen, also auch von den Sachen, die man medial jetzt so mitbekommt und auch von dieser Einschätzung von einigen Veranstaltern, dass man wahrscheinlich noch so ein, zwei Jahre in gewissem Maße damit zu tun hat, ja, mindestens, kann es ja allein schon dazu führen, dass diese Gebühren auch hier und da an anderen Veranstaltungen aufploppen.
Ja.
Und was ich gefühlt gelernt habe oder was mir meine Erfahrung sagt, ist, es wird halt selten wieder günstiger.
Das stimmt natürlich, ja.
So, also ne, bist du einmal in so einer Preisspirale nach oben drin, ziehst du halt vielleicht nochmal irgendwann eine Bremse.
Ja.
Aber ich hab's, meine ich, vielleicht hat ja irgendwer ein Beispiel, aber ich meine es noch nicht erlebt zu haben, dass ein Ticketpreis ein Jahr später plötzlich 30 Euro weniger gekostet hat. Hm. Aber ich glaube, irgendein Beispiel gab es mal. Irgendein Event hat das in meiner Wahrnehmung mal gemacht, dass sie das dann korrigiert haben, ein Jahr drauf oder so, weil es massiv Kritik gab. Aber fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, wer das war.
Ja, also damit so eine Entwicklung passiert, müssten ja dann aber halt, also es gibt ja eine Voraussetzung, unter der die Preise wieder günstiger werden, und das ist, wenn die Leute nicht kommen. Also, ne, also
Also, ja, genau. Also, es kann ja auch, die Qualität kann ja auch sinken. Also, es ist ja das nächste Problem, ja, was oft angeschnitten wurde, was jetzt schon eine längere Entwicklung nimmt, nämlich, dass die Gagen der Bands steigen, ja, weil Merch und Albumverkäufe zurückgehen.
Ja, und das wird ja durch Corona jetzt auch nur noch schlimmer. Das braucht, genau, da braucht das man ja kein Hellseher nur sein, um das vorherzusagen, so.
Ja, ist ja nur ein Treibstoff dafür.
Genau.
Und das heißt, aus meiner Sicht, glaube ich, gibt es dann zwei Varianten. Entweder teurere Tickets oder vielleicht veränderte Billings.
Mhm.
Und da wird es dann halt richtig spannend, das zu beobachten, wenn es denn wieder soweit ist.
Wie könnte denn so ein verändertes Billing aussehen? Was genau schwebt dir da denn vor?
Also ich sehe, oder ich finde es ja immer traurig, wenn man sich nur hinsetzt und den Kopf in den Sand steckt und sagt, das ist alles scheiße an der Situation, wie sie ja gerade ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube nämlich, dass sowas auch immer Chancen bietet. Und was ich mir zumindest kurzfristig vorstellen kann, das kam so an der einen oder anderen Stelle auch im Interview, in den Interviews durch und bei meinem Beitrag zum Artikel, ist, dass es zumindest in gewisser Weise für den Underground eine bessere Chance geben könnte, größere Bühnen zu bespielen.
Mhm.
Allerdings ist halt auch die Frage, ob das Publikum das mitmacht, aber jetzt also auf die Billing-Veränderung einzugehen. Also ich glaube, dass wir im kommenden Jahr eventuell wesentlich europäisch geprägtere Festivals haben, also weniger Bands aus den USA, könnte ich mir vorstellen, oder anderweitigen Übersee-Nationen. Und ich glaube, wenn die Gagen weiterhin so explodieren, ja, dann wird es halt vielleicht hier und da an der einen oder anderen Stelle irgendwie dünner bei der ohnehin ja schon schwierigen Headliner-Suche. Ja. Also vielleicht sehen wir dann den einen oder anderen Headliner als die üblichen Verdächtigen der letzten Jahre oder halt nur am Samstag so einen richtig großen Namen und dann in den anderen beiden Festivaltagen oder anderen drei Festivaltagen eher kleinere Namen.
Ach so, du meinst, das Billing Namen. Wird sich insofern verändern, weil sich niemand mehr drei oder vier von den großen, also wirklich, wirklich großen für ein Festival leisten kann, sind die Headliner dann einfach günstig, also machen sie sich die Headliner dann günstiger, weil die Bands nicht mehr so namhaft sind, die sie dafür buchen.
Also sehe ich zumindest als eine Option. Ja. Ne? Also bis jetzt sieht es ja eher so aus, als wäre der Versuch erstmal da, und das ist ja auch gut, dass wir 2022 quasi das ein oder andere Billing sehen, das schon eigentlich so mehr oder weniger seit 2019 auf den Flyern steht. Ja. seit 2020. Sorry, ich springe in den Jahren etwas hin und her. 2019 hatten wir ja noch Live-Betrieb. und das vielleicht sich dann erst, oder uns das halt erst 2023 einholt, wenn es nächstes Jahr einen normalen Festivalsommer gibt.
Und das steht ja auch immer noch so ein bisschen in den Sternen, ob der Bus den geben wird.
Genau, also ich glaube, festlegen möchte sich da niemand mehr. So hundertprozentig auch nicht.
Aber auch da kam in den Interviews ja doch durch, dass die meisten, die eine Prognose wagen, jetzt auch eher schon sagen, ja, einen wirklich halbwegs normalen Live-Betrieb vor 2023 wird es halt eher nicht geben. Und ich muss auch sagen, dass das, wenn ich so die aktuelle Situation ein bisschen beobachte, die Tendenz ist, zu der ich jetzt auch neigen würde. Ich glaube schon, dass nächstes Jahr ein bisschen mehr noch geht, als wir das dieses Jahr erlebt haben. Aber so ganz wie früher kann ich mir das nächstes Jahr irgendwie noch nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Und das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, den ich auch nicht uninteressant bei unserer Recherche fand. Oder bei der Einschätzung, was so diesen psychologischen Effekt der ganzen Pandemie für Auswirkungen hat. So, also ich kann da nur für mich persönlich sprechen. Und also noch tue ich mich schwer damit, mich mit 1000 Leuten in einer Halle zum Beispiel zu sehen. Mhm. Also ich glaube, vom Gefühl her fände ich es merkwürdig und führt ja auch so ein bisschen dazu, ich mochte es noch nie. Ich mochte noch nie Einkaufszonen in Großstädten zum Beispiel. Ja. So, ne, Einkaufsstraßen, also das fand ich schon immer unangenehm. So, und ich glaube, das hat auf jeden Fall die Pandemie verstärkt. So, und ich finde ja auch, dass die Abstandsregeln im Supermarkt sehr gerne erhalten bleiben können. aber ja, ich glaube, dass das halt trotzdem einen Effekt haben, dass es halt auch vielleicht schwierig wird in den ersten, also ich glaube schon, dass es da eine Normalität wieder geben wird, das ist ja immer eine Gewohnheitssache, aber dass es zumindest erstmal ein bisschen schwierigeres Abtasten auf den ersten Veranstaltungen sein könnte oder so, dass man da doch noch vorsichtiger agiert oder sich nicht ganz so wohl fühlt.
Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich war jetzt kürzlich auch im Juli bei einem Konzert von Stallion in Oberhausen im Resonanzwerk und der Laden, das war dann auch im Sitzen und so, ne, aber schon Indoor. Und ich war dann doch erstaunt, das war für mein Gefühl so halb voll, würde ich mal sagen. Also selbst von dieser minimalen Auslastung, die überhaupt nur machen durften, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze das waren, 100, 150 vielleicht, waren längst nicht alle belegt. Und das hat mich halt schon ein bisschen erstaunt, weil ich halt, keine Ahnung, ich dachte halt so, ja geil, Konzert, so, ich will jetzt wieder. Ich meine, gut, das war mit 30 Euro jetzt halt auch nicht so super preiswert so, ne? Also, weiß ich nicht, vor der Pandemie habe ich Stallion noch für deutlich weniger Geld irgendwie gesehen, wenn die Headliner waren, so, ne? Aber ich hätte halt schon, aber ne, auch da wieder, ich weiß ja, woher der Preis kommt so und deswegen bin ich dann auch gerne bereit, den zu bezahlen, wenn ich dafür wieder ein geiles Konzert habe. Und ich war dann schon irgendwie irritiert, dass das hier in so einer ja doch sehr metalstarken Region wie dem Ruhrpott so ein Konzert auf einem Samstagabend dann halt nicht ratzfatz ausverkauft ist.
Ja, aber vielleicht halt auch so ein bisschen damit begründet, dass halt die Leute echt keinen Bock auf so Sitzplatzkonzerte haben. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also ist jetzt nur eine Einschätzung, aber ich finde das... Ich habe noch kein Sitzplatzkonzert besucht. Ich stelle mir das gerade auch so ein bisschen schwierig gedanklich vor. Also Also das ist ja dann eigentlich kannst du dir ja dann auch ein bisschen schönreden. Das ist wie Kino. Also das habe ich letztens tatsächlich mal gemacht, dass ich im Kino war. Das war auch alles voll okay. Da hatte ich jetzt auch keine keine Beklemmungsgefühle, einfach weil die Sitzplätze dann halt ja auch leer sind neben dir, was übrigens auch sehr schön ist.
Ja, das stimmt.
Aber ja, also das könnte ich mir halt da noch vorstellen. Aber ich, also trotzdem, also auch da glaube ich, dass wir irgendwann Normalität haben werden, hoffentlich wieder, wo ein Moshpit wieder selbstverständlich ist und sowas.
Aber damit kommen wir schon zu einem Punkt, den ich ja super spannend finde, weil in Österreich zum Beispiel ist ja das Area 53 Festival gelaufen. Und ja, den Bildern nach zu urteilen, die ich da gesehen habe, haben das da mit den Abstandsregeln halt auch nicht alle so ernst genommen. Und Moshpits und so waren da ja wohl durchaus auch mal zu sehen.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass das, also es gab ja die Abstandsregelung für das Festival nicht.
Ja.
Also es war ja, Vorschrift waren die 3Gs.
Ja, klar.
Das wurde konsequent eingehalten von Veranstalterseite, was ich richtig und wichtig finde. Und das Ergebnis war ja auch, es gab
keine Ansteckung
ja, die darauf zurückzuführen ist. Und das, finde ich, zeigt halt, wenn man es in irgendeiner Form schafft, aus meiner Sicht diese 3Gs ernst zu nehmen, dann sollten Live-Events wieder möglich sein. Also das ist das, was ich daraus für mich als Fazit irgendwie ziehen kann. Von mir aus kann man auch allen irgendwie abverlangen, dann sich da vor Ort zu testen. Das ist ja auch okay.
Ja.
Also, ne, um das einfach wieder durchführbar zu machen. Ich weiß, dass es da auch immer wieder draußen Leute gibt, die das alles kacke finden. Aber
muss ich jetzt mal kurz einklinken, das verstehe ich halt nicht. Also wenn die eine Sache, die ich auf mich nehmen muss, um wieder ein Festival oder Konzert wie früher zu haben, ist, dass mir da kurz jemand so ein Stäbchen in die Nase ballert, um zu gucken, ob ich infiziert bin oder nicht. Und wenn ich dann nicht infiziert bin, dann ist alles cool. Da habe ich wirklich kein Verständnis dafür, wenn sich da Leute dann gegen sträuben und dann lieber zu Hause bleiben und rumnörgeln, dass ja die Konzerte nicht mehr wiederkommen, weil da ist man dann leider, also wenn man sich halt den Lösungsmöglichkeiten, die es inzwischen gibt, verweigert, ist man halt selber irgendwie Teil des Problems. So, da habe ich echt 0,0 Verständnis für.
Stimme ich dir zu, zumal sich davon ja auch vieles widerspricht, was man dann so von sich gibt.
Ja.
Aber ja, davon ab, wie gesagt, ich finde es halt, also das ist das, was ich dann politisch tatsächlich sehr schwierig inzwischen vermittelbar finde, also was mir auch sehr schwer fällt, ist noch zu verstehen, oder auch schon eine Weile schwer fällt zu verstehen, ist eben, dass dann die größeren Events dann trotzdem abgesagt werden mussten und auch diverse kleinere ja echt in die Bredouille kommen, dass sie das nicht stemmen können oder sowas.
Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass das ja auch schon ein sehr deutsches Phänomen ist, sag ich jetzt mal. Gut, in Holland haben sie jetzt auch, weil die Inzidenzen wieder massiv anstiegen, alles abgesagt, aber in Belgien so, das Alcatraz Festival steht immer noch auf dem Plan. In England geht das Bloodstock, glaube ich, war es, über die Bühne demnächst. Also Creator haben jetzt sogar letztens einen Flyer für eine Mini-Europa-Tour mit irgendwie 5-6 Shows auf diversen Festivals und einer Hallenshow in Österreich veröffentlicht. Da dachte ich mir halt schon so, alles klar, irgendwie geht ja doch was. Nur halt nicht hier bei uns.
Ja, und das ist, also das sehe ich auch so. Und das finde ich halt auch komplett schwer greifbar. Also ich glaube, ich finde es jetzt erstmal, da man ja schon alles platt gewalzt hat für diesen Sommer.
Ja, jetzt ist die Sache gelaufen, klar.
Genau, ist es ja auch jetzt erstmal okay, sich mal kurz anzugucken, was passiert denn jetzt auf dem Alcatraz und was passiert auf dem Bloodstock? Wie gehen die damit um? Und aus meiner Sicht, also ich glaube, wenn es da jetzt auch keine Vorfälle gibt und so weiter, dann wird es immer schwieriger, das weiter so aufrechtzuerhalten. Zumal, also ich weiß, ja, dadurch, dass wir jetzt halt irgendwie erst nach dem, also ganz kurz das Datum, wir nehmen am 12. August auf. Der Artikel kommt ja dann wahrscheinlich erst am 19., 20. auf die Seite. Ich hoffe, dass wir das jetzt halten können.
Ja.
Ist aber in Berlin haben ja jetzt letztes Wochenende 6 Clubs ganz normal halt nur am Einlass die 3Gs und danach war alles egal, testweise offen gehabt. Und ich bin gespannt auf das Ergebnis, weil wenn auch das durchgeht, ohne dass groß was passiert. So, dann fehlen halt irgendwie die Argumente, jetzt weiter Touren abzublocken, weiter auf so komische Sachen wie Abstandsregeln indoor, wo dann 500er Clubs nur 160 Leute mit Maske reinlassen dürfen und so weiter und so weiter. Ja. Also,
aber ich dachte, aus meiner Sicht, ich hätte sogar schon gelesen, was dabei rumgekommen ist bei diesem Club-Comeback. War das nicht irgendwie 2000 Clubgänger und nur 7 haben sich also waren hinterher irgendwie positiv oder so?
Ich gucke jetzt auch mal parallel
dachte
nach.
Irgendwie, ich hätte da was drüber gelesen, dass es da doch schon ein Ergebnis gab.
Nee, Ergebnisse habe ich jetzt nicht gefunden. Ich sehe nur überall, dass sie das machen wollten.
Ja gut, dann habe ich das irgendwie...
Aber vielleicht gab es auch mehrere solcher Tests in verschiedenen Städten und es gibt schon.
Dann war es vielleicht was anderes. Ja.
Aber wie gesagt, also das, das wird jetzt die spannende Frage, ob es das irgendwie bringt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe da ja das Beste für. Aber ja, du hast natürlich schon recht, so man kann sich jetzt hier in Deutschland schön zurücklehnen, gucken, was bei den Festivals in anderen Ländern passiert und dann halt hinterher einfach da auf Basis dessen dann entscheiden, ob nächstes Jahr wieder was geht oder nicht. Aber ich zum Beispiel hätte so das Summer Breeze als Experiment hier im Inland schon sehr begrüßt. Also ich meine, die hatten ja wirklich ein total umfangreiches und schlüssiges Hygienekonzept, das ich jetzt zugegebenermaßen auch nur überflogen habe, aber wo ich wirklich dann so dachte, ja, das ist es doch jetzt wert, das auszuprobieren. Also nicht nur für Metal-Festivals, sondern das wäre ja dann auch für jegliche Art von Großveranstaltungen, Messen oder was weiß ich, irgendwie relevant gewesen, was dabei rumkommt. So, da habe ich wirklich, da war ich schon ein bisschen geschockt, als das dann auch nicht kein grünes Licht gekriegt hat. So.
Ja, vor allem, es ist ja jetzt, glaube ich, nicht so wirklich das Geheimnis, was passiert ist, dass nämlich dieses Hygienekonzept, dieses umfangreiche, von einem Schreibtisch zum nächsten bei den zuständigen Behörden gereicht wurde. Bis dann irgendwann auch keine Chance mehr war, das dann durchzuführen. Ja. Und das finde ich ist katastrophal. Und das finde ich halt auch total desaströs. Übrigens ist mir noch so ein Fall zu den steigenden Kosten und den ganzen weiteren Nachwirkungen dieser, ja, jetzt sind es ja schon anderthalb Jahre Pandemiesituation, einfällt, was ein bisschen kurz gekommen ist, im Artikel zugegeben, aber irgendwo muss man Grenzen, glaube ich, mussten wir halt irgendwie eine Grenze ziehen. Und zwar nämlich der Fachkräftemangel. Das klingt jetzt voll banal, aber das sagt ja der gute Mann vom, jetzt muss ich selber nachgucken, von wem das kam.
Ich glaube, das war auch im Partisan-Interview-Thema.
Nee, das war hier der, also im Partisan-Interview auf jeden Fall auch, aber auch Herr Micho vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, der ja auch einfach konstatiert, es sind viele Leute, die jetzt sich umgucken mussten.
Die kommen halt nicht wieder.
Und vielleicht,
so.
Ja, und dass die halt vielleicht nicht wiederkehren, weil sie sich entweder wohlfühlen da, wo sie jetzt sind.
Oder nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, dass nochmal so eine Scheiße passiert, die ihren Job komplett zerstört. Ja. Und das ist ja auch völlig verständlich. So, da kann man ja dann auch niemandem irgendwie böse wegen sein.
Nee, und im Gegensatz zu dem, also das ist ja auch was unsere Interviews erstmal gezeigt haben, ist, dass die Hilfszahlungen bei den Veranstaltern geklappt haben und auch bei den Clubs wohl nicht ganz so katastrophale Auswirkungen hatten. Aber eben bei diesen ganzen selbstständigen Tontechnikern, Bühnencrew, Securities und so weiter, da glaube ich, ist das nicht ganz so rosig gelaufen. Und das Risiko würde ich auch nicht nochmal auf mich nehmen wollen.
Ja, das ist dann tatsächlich einer der Punkte, wo ich am ehesten mich dann gefragt habe, so, okay, wie soll das in Zukunft irgendwie geregelt werden? Also für dieses ganze Hygieneding und so, da denke ich mir halt inzwischen wirklich, da gibt es halt Lösungsmöglichkeiten. Man muss sich jetzt halt nur auch mal auf politischer Ebene irgendwie trauen, da grünes Licht für zu geben und zu sagen, so, ja, wir machen das jetzt. Also ich bin da wirklich fest von überzeugt. Also das Area 53 hat es ja gezeigt, dass es geht. So, Festival ohne Ansteckung, ganz normal, wie wir es kennen. Nur wenn dann halt keine Leute mehr da sind, die da hinter den Kulissen arbeiten oder zu wenige. Also ich meine, so ein Festival wie das Area 53 braucht ja jetzt auch längst nicht die Fachkräfte, die das Wacken Open Air braucht oder so. Das ist ja auch völlig klar. Und gerade jetzt sind natürlich auch alle, die noch da sind, auch glücklich, wenn sie überhaupt irgendwo arbeiten können. So.
Ja, aber das regelt dann der Markt in die fatale Richtung, dass vielleicht irgendwann Veranstalter, vor allem von kleineren Events, die nicht so viel zahlen können,
die gucken dann in die
am Ende da
Was? Die gucken dann in die Röhre, weil das Wacken genau, halt mehr dem stehen. Fachpersonal halt oder das Graspop oder Hellfest oder wer auch immer dem Personal halt auch immer noch mehr zahlen können als irgendein kleines Zweitagesfestival mit halt nicht so großen Bands.
Ja, also da kann man glaube ich dann nur irgendwie auch hoffen, dass da ein bisschen Nachwuchs kommt oder sich Leute dann doch wieder zurück in die Szene bewegen. Weil ich, um mal ganz kurz irgendwie da nochmal den Bogen zu schlagen, ich bin mir mal gar nicht so sicher. Also ich weiß, als ich angefangen habe, Festivals zu besuchen und diese Musik zu hören, war mir überhaupt nicht bewusst, wie viele Leute allein auch an einem einzigen Konzert theoretisch beteiligt sind oder was es überhaupt braucht, ein Konzert oder Festival zu veranstalten. Und und wenn ich dann mich so umhöre, dann sind zum Beispiel Backliner, Tontechniker schon ganz gut eingespannt, was die nächsten Jahre angeht und haben schon für 2022 einen ziemlich vollen Terminkalender. Und das wird, glaube ich, und das wird noch nach unten stechen geben, glaube ich auch mit den jetzt noch anstehenden Touren und Shows, die dann eventuell auch aufs nächste Jahr verlegt werden müssen.
Ja.
Das wird, glaube ich, auch richtig abenteuerlich, aber...
Ja, sowieso. Also ich meine, es gab ja vor Corona schon ein Überangebot an Konzert- und Festivalmöglichkeiten, was ja dann auch schon dazu geführt hat, dass manche Festivals dann irgendwann weggestorben sind. Und ich glaube, wenn dann der Tourbetrieb und Festivalbetrieb mal wieder ganz normal läuft, oder zumindest so normal, wie es dann halt irgendwie geht, dann wird's ja so viele Konzerte gleichzeitig geben und so alle Bands sind dann unterwegs und alle Festivals wollen dann ihre so und so viel Ausgaben irgendwie nachholen mit der dicksten Veranstaltung bis jetzt. Also ich meine, das Hellfest findet ja nächstes Jahr jetzt sogar schon an zwei Wochenenden statt, statt nur noch an einem, um irgendwie die ganze Sache aufzuwiegen so. Falls sie dann...
Ja, wobei ich mir bei denen nicht sicher bin, was die danach eigentlich noch machen wollen, nach diesen Belegen.
Ja, das ist ja, also das muss man ja einfach mal sagen, wahrscheinlich das beste Festival-Line-Up, was es jemals gegeben hat, so. Mindestens das Beste der letzten 20 Jahre, keine Ahnung, also das ist ja völliger Irrsinn.
Ja, ich finde es völlig absurd. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich das jetzt cool oder abschreckend finde, weil habe letztens auch die Diskussion im Freundeskreis gehabt. Ich glaube, wenn du da bist, ärgerst du dich danach 100%. Also entweder bist du völlig tot, weil du alles geschafft hast, was du sehen wolltest oder auf deiner Liste hattest, was du sehen musstest.
Ja.
Und kannst dich dann nicht mehr darüber freuen, weil du einfach wirklich einfach nur noch platt bist und das auch nicht wirklich genießen konntest. Oder du verpasst halt super viele Bands, die du sehen wolltest, / irgendwie musstest, um dein Seelenheil zu finden. Und dafür zahlst du ja den Preis. Ja. Und andererseits ist es halt trotzdem einfach unfassbar krank.
Ja, und ich meine, wenn du 7 Tage dann quasi, also ich meine, ich weiß nicht, die Zeit zwischen den Festivals, wenn man jetzt für beides ein Ticket hat, muss man dann halt irgendwie noch füllen, die 3-4 Tage, die da sind. Aber insgesamt 7 Tage Festival so, dann hast du ja eigentlich, glaube ich, schon auch Zeit, um zumindest eine Menge von den Bands zu sehen, die du sehen willst. So. Und ich sage mal, zumindest die allergrößten Namen spielen ja auch auf jeden Fall nicht gleichzeitig. So, das ist ja schon, entschärft die Sache ja schon.
Also Möglichkeiten gibt es da sicher. Was mir aber gerade noch aufgefallen
ist. Sorry, ich muss es auch kurz loswerden, wenn ich jetzt hier sehe, ich könnte innerhalb von 3 Tagen Nine Inch Nails, Guns N' Roses und Metallica gucken. Dann denke ich mir schon so, ja doch, das finde ich schon eher geil als irgendwas anderes.
Aber ja, dann fahr mal zum Hellfest, weil ich werde es definitiv nicht schaffen nächstes Jahr, aber fahr du mal ruhig hin. Und wir sprechen danach nochmal darüber. Weil jetzt für mich, ich kann das aus, ohne das erlebt zu haben, glaube ich, kann ich das gar nicht beurteilen, ob ich es jetzt wirklich großartig dann finde oder halt richtig beschissen. In der Fantasie ist es erstmal geil, aber rein praktikabel, weiß ich nicht. Aber das andere, was mir eingefallen, gerade noch so durch den Kopf ging, weil mir das immer wieder auffällt. Theoretisch wäre ich dieses Jahr, glaube ich, schon bei 3 Festivals gewesen und hätte das nächste jetzt quasi direkt vor der Nase.
Ja.
Und dazwischen hätte ich vermutlich noch das ein oder andere Konzert besucht. Und mir ist jetzt aufgefallen, ich habe echt keine Ahnung, wie ich das früher zeitlich untergekriegt habe.
Ja, das stimmt. Also man hat ja jetzt auch schon irgendwie angefangen, seine Zeit einfach mit anderen Sachen auch zu füllen. So, da wird es, glaube ich, auch irgendwie eine komische Umstellung. Also das habe ich jetzt schon gemerkt. Ich bin jetzt in den letzten Wochen nicht nur einmal im Kino gewesen, sondern ich glaube wirklich schon 10-mal oder so. Und habe mir irgendwie 3 oder 4 Konzerte jetzt schon angeschaut. Und auf einmal, also das macht halt alles super viel Spaß, aber ich merke halt auch, dass das irgendwie für Stress sorgt, weil diese ganzen Sachen, die ich jetzt in den letzten Monaten so angefangen habe zu tun, um hier die Zeit im Lockdown irgendwie rüberzubringen, die sind ja jetzt nicht einfach weg. Also da sind ja auch neue Verpflichtungen und so dazugekommen, denen ich jetzt immer noch nachkommen muss. Und auf einmal wird das alles ganz schön schwierig, das gleichzeitig zu handeln.
Ja, und ich glaube, das wird auch nochmal ein bisschen witziger, also so den Kalender oder das wieder in den Kalender zu kriegen, weil fest vor habe ich das auf jeden Fall.
Ja.
Nicht, aber halt glaube ich auch, aber das hat bei mir ja dann noch andere Hintergründe, glaube ich, nicht mehr so exzessiv wie in den Vorjahren.
Ja.
Da sind dann andere Dinge wichtig. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt, wir können ja theoretisch eigentlich wirklich ein kurzes Fazit nochmal ziehen. Auch wenn wir jetzt, ich finde halt trotzdem das gefühlt, also es ist mir auch beim Artikel so gegangen, also ja, der Optimismus und sicherlich ja auch ein bisschen Zweckoptimismus.
Ja, klar. Aber ich meine besser Zweckoptimismus als den Kopf in den Sand stecken.
Ja,
so, ne?
Also Kopf in den Sand finde ich auch furchtbar. Ist halt trotzdem, finde ich, ist, dass man halt erstmal noch so zu gar keinem richtigen Ergebnis kommen kann.
Ja.
Was so die Einschätzung angeht, weil sich ja auch immer noch viel ändert. Und zum anderen trotzdem immer noch viel negativ ist und auch nicht so viel so richtig rosig aussieht. So, also
ja, das,
ne, viele Dinge kannst du nicht absehen, aber ich habe trotzdem die Befürchtung, dass die Preise ziemlich steigen könnten. Wirklich vielleicht nicht 22, aber dann irgendwie schrittweise, wenn da nicht nochmal irgendwas als Gegengewicht reinfällt und dass das halt dann trotzdem auch so in Anführungsstrichen, ja, der Markt regelt, aber wenn der Markt regelt, dann fallen vor allem immer kleinere Events zum Opfer.
Absolut.
Was ja auch ein bisschen schade wäre, weil ich finde halt auch gerade kleine Festivals haben einen extrem guten Charme oder sagen wir mal so jetzt in der Metal-Welt, mittelgroße sind ja dann schon eher die 1000 bis 5000 da, die es dann wahrscheinlich am ehesten erwischt, wo du dann aber trotzdem irgendwie ein professionelles Ambiente hast sozusagen mit gutem Sound und alles und nicht ganz so und bei denen könnte ich mir halt vorstellen, dass die das Problem kriegen könnten. Aber das ist jetzt auch eher Glaskugel in negativ. Also toi, 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 dass alles wieder einigermaßen normal wird.
Ich muss echt sagen, dass die Konzerte, die ich jetzt so besucht habe in den letzten Wochen, mir da auch ein bisschen die Hoffnung gegeben haben, dass das passieren wird. Also auch wenn da irgendwie Sitzkonzerte jetzt dabei waren. Ich war auch bei einem Open-Air-Konzert, wo es tatsächlich nicht so war, also wo man auch ganz normal stehen konnte. Und das hat sich dann halt auch wirklich einfach angefühlt wie vor Corona. Alle waren getestet, genesen oder geimpft. Und das war einfach eine super geile Erfahrung. Wie gesagt, das hat sich wirklich zu 100% angefühlt wie früher. Das war der volle Energie- und Adrenalinkick, wie ich ihn auch sehr vermisst habe. Und das hat mich aber auch irgendwie sehr zuversichtlich gemacht, dass wir da in Zukunft auch wieder mehr von kriegen werden. Von so Veranstaltungen, die sich anfühlen, wie wir es gewohnt sind und uns zurückwünschen. Aber
ja, also was mich,
aber selbst so Sitzplatzkonzerte sind auch etwas, auch wenn die natürlich nicht ganz das Gelbe vom Ei sind, was ich dann gerade im Vergleich zu diesem einen Konzert, wo es sich völlig normal angefühlt hat, dann doch gemerkt habe, als ich danach nochmal auf einem Sitzplatzkonzert war. Also ich war ja jetzt kürzlich auch hier für unser Magazin bei Vader dann halt in Dortmund und das war ja auch ein Sitzplatzkonzert und dann habe ich nochmal gecheckt, wie viele Konzerte die jetzt eigentlich im Rahmen dieser Tour spielen und ich finde es halt einfach sehr krass und vor allem aber total geil, dass es eine Band gibt, in dem Fall jetzt eben Vader, die das auf sich nimmt, selbst in diesen Zeiten einfach eine halbwegs normale Europatour durchzuziehen, so, also was den Umfang der Shows angeht, der Zahl der Shows. Und dann halt die Gegebenheiten, je nachdem in welchem Land sie spielen, dann so annehmen, wie sie sind. Da denke ich mir nur so, das ist halt auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass Live-Musik nicht tot ist und auch nicht tot zu kriegen ist.
Ja, finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort. Ich wollte noch eigentlich nur ganz kurz ergänzen, das, was mich auch sehr positiv und optimistisch stimmt, sind nämlich auch die Statements, also sowohl von Clubbetreibern als auch von den Veranstaltern diverser Festivals, die A von dieser Normalität ausgehen, aber B halt auch trotz allem darauf hinweisen, dass sie versuchen werden oder bemüht sind, es dem Gast halt trotzdem so angenehm wie möglich zu machen und halt auch die Preise entsprechend zu gestalten, dass das nicht zu einem Luxusgut verkommt. Und das, denke ich, ist auch wichtig. Ja, aber ich glaube, dann können wir diese Sonderfolge auch mal ohne die obligatorische Frage
beenden.
Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Jo,
regulär
bis
dann wieder.
Ciao, Sinn.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.